Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um das Einhorn allen Ernstes. Jemand aus der ersten Klasse hat mich gefragt, Herr Ross, was hat das Einhorn mit Reli zu tun? Wir haben es im Religionsunterricht besprochen. Aber sehr viel. Denn für die Kinder sind Einhörner wie ein guter Freund aus einer Fantasiewelt. Das ist wirklich eine sehr interessante Sache. Dabei ist das Einhorn ein uraltes christliches Symbol. Wir haben in unserer Gemeinde einen Familiengottesdienst über das Einhorn gemacht und aber gleichzeitig im anderen Ort einen Gottesdienst für Erwachsene über das Einhorn und welche Rolle es zum Beispiel in der Bibel spielt und im Glauben und welche Seiten von Gott man ganz anders entdecken kann, wenn man mal über das Einhorn nachdenkt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Das hätte ich nicht gedacht, liebe Gemeinde, als ich mit den Leuten geredet habe über das Einhorn. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, ich habe gesehen, Einhörner sind wirklich sehr in Mode, gar keine Frage. Die Kinder haben Kuscheltiere als Einhorn. Auf dem Mäpple in der Schule ist das Einhorn drauf. Die Mädels laufen mit dem T-Shirt rum, das ist mehr so eine Mädelssache als eine Jungssache. Die Mädels laufen mit dem T-Shirt drauf, mit dem Einhorn rum. Und Einhorn-Badehose gibt es auch. Und letzte Woche habe ich Einhorn-Schokolade geschenkt bekommen. Die kleinen quadratischen Dinger, das ist jetzt Einhorn-Schokolade. Ist auch ein Einhorn drauf. Also wirklich absolut in Mode, nicht nur bei den Kindern, auch bei den 20- und 30-Jährigen. Unser wichtigstes Dekostück in Hildritzhausen beim Familiengottesdienst nachher kommt von einer gestandenen Frau. Das größte Einhorn, das ich je gesehen habe im Leben, haben wir jetzt in der Kirche oben stehen. Sie werden sagen, zum Glück bin ich hier in Rohrau. Natürlich, es gibt Einhornkostüme für Erwachsene, die sind auch manchmal damit unterwegs. Und natürlich hat sich das Aussehen vom Einhorn schon wieder geändert. Als ich jung war, da war das ein edles Pferd in Weiß, strahlend weiß. Gell? Heute ist es immer noch weiß, aber eher so ein Pony und hat eine bunte Mähne und einen bunten Schweif. Und es ist immer irgendwie mit dem Regenbogen verbunden. Natürlich hat es das Horn auf der Stirn. Aber wissen Sie, ich war erst sauer, weil ich das Einhorn anders kannte, aber dann dachte ich, naja, das Einhorn ist über die Jahrhunderte immer irgendwie anders gemalt worden und gezeichnet und man hat sich es anders vorgestellt. Das passt schon. Aber was ich nicht gedacht hätte, wahrscheinlich, weil ich mich schon viel zu lange mit dem Thema beschäftige, nämlich viele Jahre lang, was ich nicht gedacht hätte, niemand, mit dem ich gesprochen habe, weder Erwachsene noch Kinder, niemand hat gewusst, dass das Einhorn ein altes christliches Symbol ist. Das war niemand klar. Und darauf war ich nicht gefasst, dass dieses Wissen komplett verloren gegangen ist. Wie gesagt, ich beschäftige mich schon jahrelang damit, deswegen bin ich auf die Idee gar nicht gekommen, dass das nicht alle Leute wissen, was ich gelesen habe. Dabei ist das Einhorn zumindest für die Kinder heute wirklich wichtig. Das hat eine tiefe Bedeutung. Ich habe Fachleute gefragt, nämlich meine Erstklässler, was sie vom Einhorn wissen und was sie darüber denken, was ihnen das Einhorn bedeutet. Und dann haben die so erzählt, also Einhörner können zaubern. Und jetzt kenne ich ja die kleine Hexe und so, gell? Aber nein, das Einhorn, das zaubert Mut und das zaubert Vertrauen. Das kann sich selber unsichtbar machen. Eigentlich sind Einhörner verletzliche Tiere, die aber auch unglaublich stark sind. Beides ist in ihnen vereint. Es sind durchweg positive Wesen. Die helfen anderen Menschen. Die helfen anderen Tieren, vor allem Pferden. Und die beschützen Menschen, die retten Leute aus Gefahren. Das alles machen Einhörner, haben mir die Erstklässler erzählt. Und das ist so schlecht doch gar nicht, ein rein positives Fabelwesen. Ja, ich sage Fabelwesen. Ich habe die Erstklässler gefragt, sag mal, gibt es Einhörner wirklich? Und wissen Sie, was die gesagt haben? Alle, ohne Ausnahme, haben gesagt, nein, Einhörner gibt es nicht. Die gibt es nur in der Fantasie. Aber da sind sie echt. Also, da waren die Kinder sich wirklich einig. Also, ich habe den Eindruck, die Kinder erwarten heute von Einhörnern das, was wir früher von Engeln erwartet haben. Dieses Beschützende, dieses rein Positive. Aber in den Einhörnern steckt noch viel mehr. Um das rauszukriegen, müssen wir aber einen Blick in die Bibel werfen. Wenn ich jetzt die Altarbibel hier nehme und lese meine Stellen, die ich so kenne vom Einhorn, dann werde ich da kein einziges Einhorn darin finden. Aber ich habe noch eine Bibel dabei, in der das Einhorn drinsteht. Sie merken, die ist schon ein bisschen älter, aber so aus den 50er Jahren. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 2000 Jahre lang stand das Einhorn in der Bibel. Also nicht nur kurz, sondern 2000 Jahre lang stand das Einhorn in der Bibel. Und zwar bis etwa vor 60 Jahren. Also schauen wir mal rein in die Bibel. Was steht da vom Einhorn? Wenn das Einhorn in der Bibel steht, dann will es zeigen, ist es ein Sinnbild dafür, wie mächtig und wie stark Gott ist. Da gibt es zum Beispiel die Bileam-Geschichte, die kennen Sie alle. Der König Balak lässt sich den Propheten Bileam kommen, der soll das Volk Israel verfluchen, damit er es besiegen kann. Es läuft aber ganz anders, die Geschichte. Der Prophet Bileam sagt, Gott segnet Israel und Gott ist mächtig, da kann ich gar nichts machen. Und da heißt es, in dem, was Bileam sagt, Gott hat das Volk Israel aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Einhorns. Da muss es dem Balak selber, dem König selbst klar werden, ja, wenn es die Kraft vom Einhorn ist, kann man nichts machen. Oder denken Sie an das Buch Hiob. Ganz am Schluss vom Hiob-Buch hält Gott eine lange Rede und macht dem Hiob klar, dass er, Gott, eigentlich schon die Welt geschaffen hat und die Welt im Griff hat. Und Hiob, soweit Gott weiß, nicht. Und da sagt er zu Hiob, da redet er auch vom Einhorn. Als Beispiel dafür, was Hiob alles nicht im Griff hat. Und da heißt es, Kapitel 39, meinst du, das Einhorn wird dir dienen wollen und nachts bleiben an deiner Krippe? Kannst du ihm das Seil anknüpfen, um Furchen zu machen? Oder wird er hinter dir her in den Tälern den Pflug ziehen? Und da muss Hiob sagen, nee, das Einhorn habe ich nicht im Griff. Wenn das Einhorn in der Bibel steht, dann zeigt es, soll es aber auch zeigen, wie stark das Volk Israel ist, wenn es von Gott gesegnet ist. Am Ende der Mosebücher, da spricht Mose einen Segen aus über die 12 Stämme Israels. Und beim Stamm Josef sagt Mose, dein erstgeborener Stier ist voll Herrlichkeit und seine Hörner sind wie die der Einhörner. Mit ihnen wird er die Völker stoßen bis an die Enden der Erde. Also, das Einhorn in der Bibel ist wild und stark, zeigt, wie stark, wie mächtig Gott ist. Aber es gibt auch diese Stellen, wo es darum geht, dass das Einhorn, wenn der Mensch ihm allein begegnet, doch gefährlich ist für den Menschen. Und jetzt ausgerechnet im Psalm 22, unser Jesus-Psalm, sage ich mal, den Jesus gebetet hat am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn man den weiterliest, diesen Psalm, dann kommt das Einhorn. Da heißt es, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einhörnern. So steht's in dieser Bibel. Psalm 22, das sind nur ein paar Beispiele, es gibt ja noch mehr davon. Das sind nur ein paar Beispiele. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, wie kommt denn das Einhorn in die Bibel, wo es doch ein Fabelwesen ist? Ja, das mit dem Fabelwesen ist modernes Wissen. Das geschah vor etwa 2000 Jahren. Nämlich als die hebräische Bibel, also das Alte Testament sagen wir, ins Griechische übersetzt wurde. Es gab viele Juden, die lebten außerhalb von Israel in der Antike und die sprachen Griechisch und konnten kein Hebräisch. Die wollten auch ihre Heilige Schrift lesen. Also machten sich Leute daran, die Bibel vom Hebräischen ins Griechische zu übersetzen. Und da stießen sie auf ein Wort, mit dem konnten sie nichts anfangen. Röem heißt das auf Hebräisch. Und aus dem Zusammenhang konnten sie erkennen, das muss ein wildes, ein unbezähmbares, ein starkes Tier sein mit einem Horn. Aber was für ein Tier! Jetzt gab es glücklicherweise kurz davor, bevor diese Übersetzungen gemacht wurden, gab es zwei griechische Gelehrte, die auf einer damaligen antiken Modewelle ritten. Damals war das Land der Träume Indien. Alle wollten irgendwelche Geschichten aus Indien lesen. Und deswegen gab es einen Gelehrten, der hieß Ctesias, der hat so 400 vor Christus ein Buch über Indien geschrieben. Der war selber nie dort, aber was er so gehört hat, hat er zusammengetragen und hat erzählt, dass es in Indien Einhörner gibt. Und er war nicht der Einzige. 100 Jahre später gab es einen Herrn Megasthenes, der war ein Diplomat, der war mehrmals nach Indien gereist, kannte also andere Quellen aus Indien und auch der hat vom Einhorn berichtet. Und jetzt haben die Leute, die die Bibel ins Griechische übersetzt haben, gedacht, das ist die Lösung. Das muss ein Einhorn sein, dieses Wort, das wir nicht kennen und nicht verstehen, das ist sicherlich ein Einhorn. Und so ist dieses komische hebräische Wort dann im Griechischen mit Einhorn übersetzt worden. Es war im Prinzip also ein Übersetzungsfehler, der sich aber 2000 Jahre lang in der Bibel hielt. Das ist schon erstaunlich. Als die griechische Bibel dann ins Lateinische übersetzt wurde, da wurde eben das Einhorn ganz normal übersetzt. Jetzt wussten sie ja, was es war. Und dann war es das Unicornis, so heißt das auf Latein. Also auf Englisch Unicorn ist ja genau das gleiche Wort. Und als die Bibel dann tatsächlich im 14., 15. Jahrhundert, also vor Luther schon, ins Deutsche übersetzt wurde, da haben die auch gewusst, klar, das ist das Einhorn. Und haben das entsprechend übersetzt. Und Luther hat es genauso völlig normal übersetzt, mit Einhorn steht doch da, hat er gesagt. In der Lutherbibel hat sich dann das Wort Einhorn am längsten gehalten. Da sind andere dann, die Wissenschaft hat ja irgendwann mal festgestellt, es sind doch Fabelwesen und die Bibelübersetzer haben sich angepasst, also Elberfelder zum Beispiel oder Schlachter, die haben das Einhorn schon vor Luther aus der Bibel rausgenommen, aber aus der Lutherbibel kam das Einhorn erst so 1960 heraus. Kurz vor meiner Geburt haben die das Einhorn aus der Bibel genommen. Sie werden natürlich fragen jetzt, ja, was steht denn jetzt heute in der Bibel, wenn es kein Einhorn mehr drinsteht? Naja, da steht jetzt heute Wildstier oder Büffel oder Auerochs, irgend sowas in diese Richtung. Das war wahrscheinlich auch gemeint mit diesem hebräischen Wort, so ein Tier. Passt also gut. Aber ich sage Ihnen, in der Antike und im Mittelalter, da war den Leuten klar, Einhorn, natürlich gibt es Einhörner. Ich habe zwar auch noch keins gesehen, aber ich kenne den Freund einer Bekannten meiner Schwester, der ihr Mann, der hat einen Nachbarn, der hat eins gesehen, so wie es heute eigentlich auch ist. Und die hielten das Einhorn im Mittelalter noch wirklich für ein reales Tier. Und erst im 17. und 18. Jahrhundert haben die Wissenschaftler dann gesagt, Leute, ich glaube, es gibt keine Einhörner. Und ganz, ganz langsam hat dieses Wissen sich verbreitet. Aber erst dann. Und bis da gab es unglaublich viel Darstellungen des Einhorns. Wenn ein Buch illustriert wurde mit theologischen Texten, war da oft ein Einhorn mit drin. Wenn die Leute eine Bibel herausgebracht haben mit Bildern, alte Bibelhandschriften, 8., 9., 10. Jahrhundert, da sind immer Bilder mit Einhörnern drin. Also, wenn jemand die Schöpfung dargestellt hat, der Paradiesgarten, da stehen Krokodil und Nilpferd und Nashorn und auch das Einhorn. Und auch wenn jemand die Arche Noah gezeichnet hat, da war das Einhorn auch mit an Bord. Das hatte in der Auffassung der Menschen immer einen Stall für sich, das Einhorn, weil es bekannt war, Randale zu machen. Ist ja wild. Aber immerhin, das Einhorn war genauso auf der Arche Noah, wenn man diese alten Bilder anschaut. Es gab noch viel mehr Darstellungen in Kirchen. Meistens zusammen mit Maria ist das Einhorn abgebildet. Wenn Sie mal in einem geistlichen Raum die Darstellung eines Einhorns sehen wollen, aus dem 14. Jahrhundert, müssen Sie gar nicht so weit laufen. Da gehen wir rüber ins Kloster Bebenhausen. Da ist ein Einhorn mit der Maria im Sommerrefektorium an der Decke, an einem Schlussstein finden Sie das Einhorn. Oder gehen Sie nach Erfurt in den Dom oder in den Kölner Dom oder gehen Sie nach Memmingen in die Frauenkirche. Es gibt so viele Kirchen, auf denen ein Einhorn dargestellt ist. Es gibt Einhornaltäre und sonstige Bildzyklen, in denen Einhörner drin sind. Also das war, ist so weit verbreitet, dass es mich wundert, dass es kaum noch jemand weiß, dass es ein altes christliches Symbol ist. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, es ist nicht nur ein christliches Symbol. Es ist ein Bildzeichen für Jesus Christus. Das ist vielleicht überraschend, aber wissen Sie, da gab es von vornherein diese alte Legende, dass ein Einhorn so wild ist und so stark, dass man es nicht fangen kann. Es sei denn, eine Jungfrau kann das Einhorn zutraulich machen, dann wird es ganz zahm und legt seinen Kopf in ihren Schoß und dann kann die Jungfrau die bereitgelegte Kette um den Hals legen und dann ist es gefangen. So hat man sich das vorgestellt. Und da haben die Christen gedacht, Moment, eine Jungfrau, du meinst Maria. Und wenn Maria dann dabei ist, dann ist das Einhorn doch Jesus. Denn wer legt seinen Kopf in den Schoß von Maria? Das ist Jesus. Und dann haben sie das als Bild genommen, im Prinzip als Weihnachtsbild, sage ich Ihnen. Das Einhorn war ein Weihnachtsbild. Maria empfängt den Sohn Gottes durch den Heiligen Geist. Gott ist Mensch geworden, das ist ein Weihnachtsbild. So ist das Einhorn in den Kirchen verwendet. Und dann hat man aber noch weiter die Idee gesponnen und gesagt, ja, okay, wenn das Einhorn dann so gejagt werden kann, wenn man eine Jungfrau mit in den Wald nimmt und die muss das Einhorn dann anlocken, dann kann man das Einhorn auch töten. Und das ist auch ein Bild dargestellt, wie die Jäger dann das Einhorn dann doch töten können. Aber allen war klar, das ist übertragen gemeint für Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der den Opfertod vollbracht hat. Dafür steht das Einhorn. So, jetzt muss ich mich einbremsen. Ich könnte Ihnen noch lange erzählen vom Einhorn, weil das so ein wichtiges christliches Symbol ist, auch als Fabeltier. Und es gibt wirklich eine ganz vielfältige Bildsprache. Aber mir geht es ja eigentlich darum, dass ich mir überlege, das kann doch nicht alles Vergangenheit sein. Und ich möchte Ihnen mal sagen, wie mir heute das Einhorn Hinweise gibt für meinen Glauben. Denn ich glaube, dass das Einhorn Seiten von Gott aufzeigt, die wir normalerweise nicht so regelmäßig auf dem Schirm haben. Und deswegen möchte ich heute, wenn ich vom Einhorn rede, die Chance ergreifen, auch mal mit dem Einhorn andere Seiten von Gott zu entdecken. Ich bringe nur zwei Beispiele. Ich sage Ihnen, das Einhorn erinnert uns daran, dass Gott tatsächlich frei ist und es erinnert uns daran, dass Gott schön ist. Ich fange mal vorne an. Gerade das Einhorn erinnert uns daran, dass Gott frei ist. Es ist doch erstaunlich, oder? Seit fast 300 Jahren ist aus wissenschaftlicher Sicht klar, dass das Einhorn allerhöchstens ein Fabeltier ist. Und dennoch, schauen Sie sich um in unserer Welt, das Einhorn feiert fröhliche Urstände. Das Einhorn ist immer noch da, auch 300 Jahre, nachdem die Wissenschaftler was von einem Narwal erzählt haben. Und das ist doch ein Punkt, dass dieses Tier fasziniert die Menschen seit Tausenden von Jahren. Woran liegt das? Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann da nur staunen. Aber vielleicht ist es eine Eigenart, die mit dem Einhorn von vornherein verbunden war, nämlich das Einhorn widersetzt sich allen Versuchen, dass man es in den Griff bekommt. Die Legende sagt ja, das ist ein wildes, ein starkes Tier, das kann man nicht fangen, nur mit dem Trick Jungfrau. Okay, so ist es dann, so ist das Einhorn. Das zeigt sich durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Das Einhorn kannst du nicht fangen und niemals bezähmen. Du kannst es nicht bei dir haben. Wenn du es haben willst, musst du es umbringen, dann bringst du dir aber auch nichts mehr. Ich gebe dir ein paar Beispiele dafür, dass das Einhorn sich nie in den Griff kriegen lässt. Allein die Frage, wie sieht das denn aus? Jetzt schaue ich in diese antiken Quellen hinein, in den Ktesias. Wie hat denn der das Einhorn beschrieben? Der hat geschrieben, also das Einhorn in Indien, das gleicht einem Pferd, aber das ist viel größer und der Körper ist weiß und sein Kopf ist purpurrot und seine Augen sind blau. Haben Sie schon mal so ein Einhorn gesehen? Nie, nirgendwo. Das hat Ktesias so beschrieben als erstes, hat die Leute nicht interessiert, wie genau das aussieht. Oder Megasthenes, der hat das Einhorn völlig anders beschrieben. Er hat gesagt, das ist so groß wie ein Pferd, das hat den Kopf wie ein Hirsch, das hat Füße wie ein Elefant und einen geringelten Schwanz wie ein Schwein. So, an welches Tier denken Sie jetzt? Komm, Elefantenfüße, Ringelschwanz, Wolperdinger, nee, ein Nashorn. Das muss ein Einhorn sein. Aber vielleicht ein Nashorn mit dem Hirschkopf ist auch komisch. Jedenfalls, so hat das Megasthenes beschrieben. Und dann gab es ein Naturkundebuch im 2. Jahrhundert nach Christus, 3. Jahrhundert. Aus dieser Zeit, da ist das entstanden. Das hat auch das Einhorn beschrieben. Das hat aber beschrieben jetzt, das Einhorn ist ein kleines Tier, etwa so groß wie ein Ziegenbock. Ja, was jetzt? Und da sehen Sie, schon von Anfang an hat sich das nicht in den Griff kriegen lassen, wie das aussieht. Und die Leute haben sich immer ihren eigenen Kopf gemacht. Die haben sich das immer so vorgestellt, wie sie wollten. Ja? Mal ein kleines Tier wie ein Böckle, mal ein stolzes, edles Pferd, so wie ich das eben kenne. Und heute halt als Pony mit bunter Mähne. Das Einhorn lässt sich nicht festnageln auf irgendeine Gestalt. Und es lässt sich auch nicht aus der Welt schaffen. Wissen Sie, damals als die Wissenschaftler 17. bis 18. Jahrhundert gesagt haben, Leute, es gibt kein Einhorn, das Einhornhorn, das ist von einem Narwal, das ist ein Meerestier. Da haben sie gehofft, dass die Leute sagen, ach, dann gibt es gar kein Einhornmensch. Aber das Gegenteil ist passiert. Dann haben die Leute gesagt, was, Meereseinhörner gibt es auch? Das ist ja cool. Und dann kamen die Meereseinhörner auf. Die Leute haben ihrem Einhorn nicht aufgegeben. Es lebe das Einhorn. Es lässt sich nicht fangen, es lässt sich nicht greifen, es lässt sich nicht festnageln. Es steht wie kein anderes Tier für Freiheit, für Ungebundenheit. Und sehen Sie, das erinnert mich daran, an eine Seite, die ich an Gott immer wieder vergesse, ich gebe es zu, nämlich, dass Gott frei ist. Wir können Gott nicht in unser kleines Hirn reinzwängen. Wir können ihm nicht vorschreiben, was er zu tun hat, was er machen soll und was nicht. Jesus hat einmal gesagt, der Wind weht, wo er will. Und wir denken uns, er hat den Heiligen Geist gemeint. Der Geist Gottes weht, wo er will. Seien wir also vorsichtig, wenn wir festlegen wollen, wer zur Kirche gehört und wer nicht. Seien wir zurückhaltend in der Einschätzung oder Beurteilung, wer jetzt unser Bruder ist und unsere Schwester in Christus ist und wer nicht. Glaube kann auch ganz anders aussehen, als wir das so leben, weil Gott ein freier Gott ist. Es stimmt, und das ist unglaublich wichtig, in der Hauptsache hat Gott sich festgelegt, da gibt es keinen Zweifel dran, nämlich Jesus hat sich für uns sogar festnageln lassen. Das ist die Hauptsache. Und er ist für uns nicht nur gestorben, er ist auferstanden am dritten Tag. Aber darüber hinaus kann der Glaube ganz viele verschiedene Formen annehmen. Gott bleibt frei in der Entscheidung, mit wem er wie zu tun hat. Wir können ihm nicht vorschreiben, wen er lieben soll und wen nicht. Das behält Gott sich selbst vor. Und so sehen Sie, so erinnert mich dieses freiheitsliebende Einhorn daran, dass Gott frei ist. Auch ich habe Gott nicht im Griff. Das ist das eine. Und das andere, an was mich das Einhorn daran erinnert, ist, dass Gott schön ist. Sehr ungewöhnter Gedanke, das gebe ich zu. Aber wissen Sie, das Einhorn, das ist so ein rein positives Sinnbild. Für die Kinder nur positiv. Wenn ich mit den Erstklässlern rede, sind die sich da völlig einig. Da gibt es nichts Negatives zu sagen über Einhörner. Man kann sich eigentlich nur an einem Einhorn freuen und sich darüber staunen. Es ist, auch wenn es ein Pony ist, es ist ein schönes Tier. Es ist immer ein schönes Tier. Es ist ein Zeichen dafür, wie schön die Schöpfung ist. Das Einhorn steht für die Schönheit der Welt und für die Schönheit Gottes. Und jetzt sagen Sie, Schönheit Gottes, das ist wirklich ein ungewöhnlicher Gedanke, aber auch der steht in der Bibel, auch wenn wir das kaum wissen, weil Martin Luther, als er die Bibel übersetzt hat, da immer was anderes geschrieben hat, weil er mit der Schönheit Gottes irgendwie, das war ihm wahrscheinlich zu abstrakt oder zu wenig greifbar. Martin Luther hat es vermieden, Gott als schön zu bezeichnen, auch wenn es da stand. Zum Beispiel Anfang vom Psalm 104, lobe den Herrn meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Heißt in der Lutherbibel leicht anders, meint aber das Gleiche, aber so ist es mal so übersetzt. Gott ist schön. Oder gehen wir zu dem Psalm, den wir vorhin gebetet haben, Psalm 24, mit den schönen Gottesdiensten im Tempel des Herrn. Ich halte das für eine ganz herrliche Sache. Jetzt habe ich das im Hebräischen angeguckt und wissen Sie was? Da steht gar nichts von Gottesdiensten. Die Gottesdienste stehen gar nicht drin. Da steht, nicht zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn, sondern zu schauen die Schönheit des Herrn. So steht es drin. Und da hat sich Martin Luther natürlich überlegt, ja, was soll das ganz konkret heißen? Und ist auf die Gottesdienste gekommen, weil der direkt daneben der Tempel steht. So kann man schon machen. Also, Gott ist schön, davon können wir uns nichts kaufen. Und Sie fragen zu Recht, was habe ich davon? Morgen habe ich wieder einen ganz normalen Alltag mit einem ganz normalen Wahnsinn. Und es ist doch wichtig, sich zu wissen, dass Gott uns schützt, dass Gott uns hilft, dass Gott uns segnet und uns begleitet im Alltag und nicht einfach nur schön ist. Ja, das stimmt. Und dennoch hat Gottes Schönheit ja absolutes Recht. Legen wir mal unseren engen Blick auf das, was das Leben schwer macht, ab. Lassen wir mal für eine Sekunde die Sorgen Sorgen sein. Fragen wir nicht immer, was bringt mir das? Fragen wir auch in Glaubensdingen nicht immer, was bringt mir das? Sondern feiern wir die Schönheit Gottes, weil es eine Möglichkeit ist, Gott anzubeten, ein Weg, Gott anzubeten. Ein Kollege von mir hat das mal so beschrieben, ich lese Ihnen das mal vor. Der Glaube besitzt auch diese andere Seite, die sich an Gottes Schönheit begeistert. Seine Schönheit und seine Herrlichkeit, wie es die Beter der Psalmen ausdrücken, lassen uns staunen und dankbar annehmen, was Gott mit dem Leben an Schönem geschaffen hat. Selbst in sehr schweren Zeiten leuchtet so für uns auf, wie Gott das Leben lebenswert macht. Unsere innere Stimmungslage verwandelt sich zum Guten hin, wenn es uns gelingt, uns daran zu erinnern, was das Leben an Schönem schon für uns bereithält. Wenn die Sonne jeden Tag von neuem aufgeht, dann macht doch Gott die Welt selbst an grauen Tagen neu und schön. Ich halte das für einen berechtigten Blick auf das Leben. Und daran erinnert mich das Einhorn, dass Gott uns im Alltag hilft, dass Gott frei ist und sich von uns nicht in Schubladen schieben lässt und dass wir nicht glauben sollten, wir hätten Gott im Griff. Und daran, dass Gott schön ist und seine Schönheit zu betrachten, das baut immer wieder auf. Amen.